Ja, und das war unser neues Intro. Und ihr seid richtig beim Podcast mit Onkel Sven und Onkel Gerd. Ich sage erstmal Hallöchen, Onkel Sven.
Hallo, Onkel Gerd und hallo, liebe Zuhörer.
Genau, und erstmal vielen Dank deiner Zeit am Konservatorium geschuldet, dass wir einen neuen Jingle haben, ein neues Intro, ein neues Erkennungszeichen. Und wir haben gleich, um noch einen draufzusatteln, neue Mikrofone uns besorgt. Ich hoffe, ihr hört das. Wir sind jetzt also nicht mehr aus dem fernen Weltall zu empfangen, sondern sind relativ dicht und nah und wohlklingend bei euch.
Genau, das ist die technische Komponente, die wir erneuert haben. Aber natürlich haben wir keinen Einfluss auf unsere WLAN-Verbindungen, auf die Verbindungen im Internet schlechthin, weil auch diese Episode nehmen wir auf Distanz auf. Das heißt, Onkel Gerd sitzt weit, weit weg bei sich zu Hause. Ich sitze hier bei mir zu Hause und wir wollen hoffen, dass alles durchhält, dass keine Nachbarn anfangen, hier schwere Stemmarbeiten durchzuführen und dass im Prinzip auch diese Episode technisch gesehen einfach schick wird.
Genau, auch sehr unbeliebt Videoanrufe während der Zeit, wenn wir Podcast machen. Auch das soll schon vorkommen. Aber na gut. Wir wollen uns in dieser Episode um das Jahr 1980 kümmern. Und da sind wir ja gleich beim Thema, warst du 1980 schon musikalisch aktiv, Onkel Sven?
1980, da war ich noch in der Barfüßerschule hier in Erfurt und das war das Jahr Übergang Klasse 5 in Klasse 6. Musik war schon ein bisschen ein Thema, aber mehr so im Bereich Singen. Also Singen konnte ich damals, glaube ich, als Kind auch schon ganz gut, aber was heißt schon auch?
Ja, die Pionierlieder waren alle toll.
Ja, oder eben Wanderlieder, so in der Richtung. Meine Klassenlehrerin, bei der hatten wir auch Musikunterricht und die konnte echt cool Akkordeon spielen und das hatte schon so was Reizvolles und zufällig irgendwann fand ich auf einem Sperrmüllhaufen ein Schifferklavier. Da habe ich das Ding mit nach Hause geschleppt, das fanden jetzt meine Eltern nicht so pralle, weil nicht, dass es nicht nur schön aussah, sondern es roch jetzt auch nicht so toll, weil es bestimmt schon eine Nacht im Regen verbracht hatte. Aber ich habe mich hingesetzt und habe versucht, wirklich Akkordeon zu spielen. Und das waren so meine ersten Erfahrungen mit weißen und schwarzen Tasten auf der rechten Seite und mit kleinen runden Knöpfen auf der linken Seite. Ja, und es hat einfach Spaß gemacht.
Ja, und wenn du noch so eine steirische Mundart gehabt hättest, dann hätten wir heute nicht Andreas Gabalier, sondern Onkel Sven an den Tasten gehabt.
Ja, nee, also Andreas Gabalier, den brauche ich nun wirklich nicht. Also okay, Hula Paloo ist schon irgendwie so ein Partykracher und ja, wenn Tanz ist oder gerade Karneval und wir da vorne stehen und Live-Musik machen, dann wird das schon erwartet und mit entsprechend Bier und Rotwein lasse ich mich dann auch überzeugen und beziehungsweise nicht überzeugen, aber überreden, auch Andreas Gabalier zu spielen.
Dann geht das von alleine. Ja, das Jahr 1980, das ist ja eigentlich, wenn man mal so in den Annalen blättert, ja unglaublich lange her. Für jeden von uns die gleiche Zeit, das ist erstmal die gute Nachricht, aber man muss dann wirklich mal so lesen, um festzustellen, meine Güte, so lang ist das her. Und 1980, das ist mir so in Erinnerung geblieben, das war so für mich ein bisschen das Jahr von ABBA. Hatte damit was zu tun, nicht nur, dass sie so in den Hitparaden überall permanent auftauchten, sondern es gab damals einen Film, ABBA, der Film, der ist aus dem Jahr 1977 und erzählt, wie ein Reporter versucht, ABBA während deren Tour durch Australien zu interviewen. Und ich weiß, ich wollte diesen Film gucken, ne? Irgendwann mal kam der und ich war bei meinen Großeltern zum Ferienaufenthalt, zu Besuch. Und es stand abends an, entweder ABBA der Film oder aber der blaue Bock. Und da mussten meine Großeltern nicht lange überlegen. Zack, hatten sich für Heinz Schenk und den blauen Bock entschieden. Oh. Und ich habe ABBA den Film bis heute noch nicht gesehen, leider Gottes.
Ja, da hast du echt was verpasst. Also ich kenne den Film und der ist auch so recht humorvoll eigentlich gemacht. tolle Ausschnitte von den Konzerten damals und man kennt danach eigentlich auch das Programm, mit dem ABBA unterwegs war. Ja, und mit dem Blauen Bock, da habe ich jetzt auch nicht meine besten Erfahrungen gemacht, weil damals lebte meine Großmutter mit bei uns zu Hause. Wir waren so ein klassischer Drei-Generationen-Haushalt. Und Oma war relativ, ja, nicht anspruchsvoll, was Fernsehen betraf. Aber der blaue Bock, der war schon heilig, ja. Und dann gab es noch Maria und Margot Helbig. Und blaue Bock war ARD, Maria und Margot Helbig waren, glaube ich, auf dem ZDF. Man kam quasi vom Regen in die Traufe. Aber natürlich gab es dann auch das Kontrastprogramm. Und das fand ich wiederum ganz cool, so alle paar Wochen. Die ZDF-Hitparade mit Dieter Thomas Heck und Disco mit Ilja Richter. Und okay, dann das war so das Pop- und Rockprogramm im Fernsehen. Wobei Rock würde ich jetzt bei der ZDF-Hitparade mal außen vor lassen. Aber da hat man sich dann wenigstens mal gefreut, wenn man die Schlümpfe gesehen hat.
Wobei ja damals auch das eine Zeit war, 1980, wo so diese, ich sag mal, deutschen Produzentenbands, so wie Gumby Dance Band oder auch Boney M. am Start waren. Man hat ja erstmal gedacht, in dem damaligen Alter, oh Gott, das sind ja große internationale Bands, bis man dann später mitgekriegt hat, nee, das waren doch eigentlich deutsche Bands, mit Produzenten hier aus Deutschland, Frank Farian. Und die hatten ja damals auch so ihre Hochzeit und waren da permanent unterwegs. Und da weiß ich noch, dass ich für meinen Vater das damals auch am ja, Tonbandgerät, einem Tesla B90, weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen, aufgenommen habe und er sich dann gefreut hatte, wenn er den neuesten Hit von Boney M. oder von der Gombay Dance Band auf Band hatte.
Ja, Frank Farian, wer kennt ihn nicht? Und es gab ja jahrelang gab es die Gerüchte, ist das jetzt Frank Farian, der die Männerstimme singt von dem Typen, der da vorne rumgehampelt hat? Ich glaube, irgendwas mit Bobby hieß
Bobby
der.
Ferrer, glaube ich, hieß der.
Ja, vielleicht auch Bobby Ferrell.
Habe ich mir
Ist
auch nur
das nicht?
gemerkt, muss ich noch erzählen, schnell die Episode.
Ja.
Gab es eine Hitparade auf NDR2, wo ich immer mitgeschnitten habe. Und es gab einen Moderator, der hat eine ganz tiefe, brummliche Stimme gehabt. Und der hat irgendwann mal, das habe ich ewig auf meiner Kassette drauf gehabt, hat diesen Titel anmoderiert. Und ich hatte schon, glaube ich, drauf gedrückt und er hatte so erzählt, ja, das neue Lied von Boney M. und Bobby Farrell ist auch wieder dabei, gerade frisch aus dem Knast zurückgekehrt. Das
Oh.
hat sich bei mir irgendwie bis heute eingeprägt.
Ja, der ewige Eintänzer. Das war so ein richtiger Hampel- und Zappelmann. Okay, aber Frank Farian, der hatte ja so überall seine Finger mit drin, so als Autor, Komponist, Texter und vor allem auch hat er die Produktionen gemacht. Und ja, Boney M. kennen wir, klar, haben wir drüber gesprochen. Aber dann gab es auch Milli Vanilli, kennen wir auch alle. La Bouche, auch so ein One-Hit-Wonder eigentlich mehr. No Mercy.
Ja, please don't go.
Und auch Michael Holm.
Kennen wir auch. Tränen lügen nicht,
Genau.
1972.
Und selbst Meat Love hat er auch produziert. Ja, und dann hat er noch die berühmten Daddy Cool Kids gemacht, die keiner kennt. Wir kennen alle Daddy Cool, das Lied von Boney M. Daddy, Daddy Cool. Aber ansonsten sagt mir das jetzt auch nichts weiter. Aber Frank Farian hat wirklich eine Menge gemacht. Und ich glaube, er ist irgendwie doch auf dem Boden der Realität geblieben. Ein bisschen anders als sein offizieller Nachfolger, das Multitalent Dieter Bohlen.
Ja, die haben sich ja manchmal auch so die Sachen in die Hände gespielt. Und ich weiß, dass er unglaublich viele Gold-Platin-Auszeichnungen abgegriffen hat. Und das weiß man ja oftmals nicht, dass eigentlich diese Autoren in ganz, ganz vielen Disco-Produktionen ihre Händchen drin hatten. Und die haben zumindest eins, die haben eine sichere Rente. Was wir vielleicht noch erklären müssen, Onkel Sven, wir sprechen zwar die ganze Zeit über Musik, aber wir spielen keine. Und das hat leider so ein bisschen auch was im erweiterten Sinne mit Dieter Bohlen, Herbert Grönemeyer und Frank Farian zu tun, die nämlich der GEMA sagen, wie das Ganze so funktioniert. Und leider ist es so, wenn wir jetzt in unseren Podcast Musik aufnehmen und spielen würden, dann müssten wir, keine Ahnung, pro Minute irgendwas richtig viel Geld an die GEMA abdrücken. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir lassen das und verwenden nur deine Musik, die du komponiert hast, als Intro und als Outro. Und dann hat sich der Walzer.
Ja, so ist es nun und unsere verehrte Hörerschaft ist jetzt nicht davor gefeilt, dass wir vielleicht das eine oder andere Lied auch mal ansingen, ansummen, anbrummen. Aber keine Angst, es handelt sich dabei lediglich um Fragmente. Genau. Onkel Gerz, 1980, da ist ja auch politisch ein bisschen was passiert. Anfang des Jahres sind die Russen in Afghanistan einmarschiert. Und 1980 gab es auch Olympische Spiele in Moskau.
Da kann ich mich gut erinnern. Und da standen sich ja nun wirklich so zwei politische Systeme gegenüber. Und das Ergebnis war, dass dann zu den Olympischen Sommerspielen 1980 in Moskau quasi der Westblock gesagt hat, nee, weil ihr da einmarschiert seid, deshalb werden wir nicht daran teilnehmen. Und in 4 Jahre später, da waren dann die Olympischen Sommerspiele in Los Angeles, glaube ich. Und da hat man sich dann wieder revanchiert und da ist dann der Osten nicht in den Westen geflogen.
Ja, alle reden natürlich von Moskau und Los Angeles, aber was ich jetzt gar nicht weiß, und vielleicht können uns da unsere Hörer weiterhelfen, indem sie uns eine Nachricht schicken, wie haben sich denn der Osten und der Westen bei den Olympischen Winterspielen verhalten? Ich habe es wirklich nicht auf dem Plan. Und die Russen sind ja in Afghanistan geblieben. Es war ja nicht so, dass sie zum Winter raus sind und im Frühjahr wiedergekommen sind. Wenn natürlich John Rambo eher da gewesen wäre, dann hätten wir uns eine Menge Ärger insgesamt weltweit sparen können. Aber da müssen wir nochmal mit Sylvester Stallone drüber reden, was er sich dabei gedacht hat. Falls es Zuhörer gibt, die Antworten auf unsere Fragen haben, wie war das mit den Olympischen Winterspielen, dann freuen wir uns über Nachrichten, Informationen, Feedback. Ihr habt jetzt auch die Möglichkeit und könnt uns im Netz unter www.musikerinnerungen.de finden. Dort gibt es auch Infos zu uns, dort gibt es auch ein schickes Bild von Onkel Gerd am DJ-Pult. Und ihr findet uns auch auf Instagram unter Podcast-Onkels. Und auch dort könnt ihr uns gerne folgen. Wir folgen auch natürlich gern zurück. Und wir freuen uns, wie das heute so üblich ist, über Follower. Und somit wieder zurück in das Jahr 1980. Ich war in der 6. Klasse, als eine sehr attraktive Mitschülerin, die Frau ist auch heute noch echt attraktiv, mit ihrem Tanzpartner bei uns in der Aula in der Schule auftrat. Und sie tanzten nach den damaligen Hits von Ottawa, Hands Up und One Way Ticket. Und das war, glaube ich, Eruption. Und das war echt cool, so mit dem Glitzerkleid und so. Und die war da auch in so einem Tanzkreis, hat da wirklich auch dann später professionell getanzt. Und einfach, überwältigend. Und ich habe damals, glaube ich, auch so ein bisschen drüber nachgedacht, mit dem Tanzen anzufangen. Aber habe mich dann doch dagegen entschieden und mich dann so ein bisschen für Fußball und so oder eben Musik machen. Die Frau, von der ich gerade gesprochen habe, das war auch meine Banknachbarin und wir haben auch relativ eng aneinander gewohnt. Und wenn du das hörst, liebe Peggy, es war eine tolle Zeit mit dir zusammen in der Schule und es sah immer gut aus, wenn man dir beim Tanzen zuschauen konnte.
Und wie ist das jetzt bei dir mit dem Tanzen heute?
Ja, also ich tanze wirklich gerne, aber das lässt sich schwer vereinbaren, wenn man selber als Musiker auf der Bühne steht. Und ab und zu sind unsere Frauen ja auch mal mit. Dann tanzen auch die Frauen miteinander und es ist jetzt auch nicht so außergewöhnlich, dass fremde Herren unsere Frauen auch mal zum Tanzen auffordern, aber man hat natürlich von der Bühne aus einen ganz anderen Blick, auch vielleicht einen komischen Blick und da achtet man dann genau darauf, was passiert da gerade und wenn das Gefühl aufkommt, die Hand des Typen wandert weiter nach unten in Richtung Hintern meiner Frau, dann schauen wir uns auf der Bühne einfach an und dann ganz kurz Pause. Vielen Dank, wir machen gleich weiter.
Ach so, ich dachte, du spielst eine schnellere Taktart.
Nee, so ist das nicht. Also ich bin ehrlich kein Fan von diesen schnellen Disco-Tänzen, aber so ganz gepflegt eine Tanzpartnerin in den Arm nehmen und dann losschwufen oder, wie ich im ersten Teil schon sagte, so über den Saal schieben, das macht echt schon Spaß und das mache ich auch gerne.
Okay. Ja, das kann ich auch sagen, dass ich das durchaus gerne mache, aber nicht so den ganzen Abend. Das ist auch so, also ab und zu mal ist ganz nett, mal so ein paar Titel, aber dann ist auch wieder schön, wenn man mal wieder ein Päuschen einlegen kann zwischendurch.
Ja, also für uns sollte Musik schon tanzbar sein. Und ab und zu überlegen wir auch, was nehmen wir für einen neuen Titel ins Repertoire auf. Man hat was gehört, wow, das klingt gut, zweistimmig, dreistimmig, gut ausinstrumentiert und auch live machbar. Ja, und dann gibt man sich Mühe und dann merkt man, oh, so richtig tanzbar ist er doch nicht. Also die Leute wollen gar nicht danach tanzen oder tanzen eben nicht. Ja, und dann verschwindet so ein Titel auch mal in der Versenkung. Aber das gehört dazu und das kennst du ja auch als DJ, wenn man so auf Veranstaltungen ist, wie die dann beginnen. Die Leute kommen rein, werden begrüßt, es geht los mit dem Essen. Und ja, und dann ist es eben so, dann spielt man keine Tanzmusik, sondern macht die Löffelmusik, also die Unterhaltungsmusik für den Hintergrund. Und irgendwann stehen die Gastgeber dann vor dir und fordern dich auch zum Essen auf, weil sie haben ja extra Platz gemacht. Und dann macht man das natürlich, man spielt die Runde zu Ende, isst eine Kleinigkeit und trinkt was. Aber Onkel Gerd, hast du auch die Erfahrungen gemacht, dass das heutzutage nicht immer so üblich ist, dass man kostenlos was zu essen und zu trinken bekommt?
Also kann ich bis jetzt nicht sagen, aber das hat bei mir ein bisschen was damit zu tun, dass man so auf Empfehlungsbasis ja arbeitet und man fragt da logischerweise nicht danach, ob man da jetzt was zu essen bekommt. Und mitunter komme ich da auch schon gut gegessen hin, weil das ja nicht unbedingt Standard ist, gerade bei einer Hochzeit. Da geht es ja auch um, ich sag mal, teure Menüs, die da zusammengestellt werden. Also dass es weniger geworden ist, kann ich nicht sagen. Es kommen sehr oft Leute, die dann freundlich eine Einladung aussprechen, aber es ist nicht weniger geworden, zumindest nach meinem Gefühl nicht.
Naja, wir hatten einmal so ein einschneidendes Erlebnis. Wir sollten Musik machen zu einem 50. Geburtstag von einer Ehefrau eines hochdekorierten Mannes. Und ja, das war ein Riesensaal, alles runde Tische, 10 runde Tische, immer 12 Mann an so einem runden Tisch. Ja, und die Frau war sehr einnehmend, forderte dann ein schnurloses Mikrofon an, was sie von uns auch bekam, und dann ging sie von Tisch zu Tisch und stellte jeden Einzelnen vor. Das dauert natürlich und dann stehst du da vorne auf der Bühne wie Häppchen doof und weißt nicht, was du machen sollst, weil dir das vorher keiner gesagt hat. Du traust dich nicht mal auf Toilette, und dann haben wir uns was Alkoholfreies bestellt, weil wir auch gefahren sind, also dann schießen wir uns logischerweise auch nicht ab. Und ja, und so im Vorbeigehen von einem Tisch zum nächsten kam sie an uns vorbei und raunte uns an, die Getränke bezahlen sie aber selber. Ja. Und wo ich dann auch so dachte, meine Güte, die hat zu ihrem Geburtstag wirklich 2 Weltreisen geschenkt bekommen. Also da kann es ja nicht an so 2 Gläsern Selder liegen. Aber es ist auch immer blöd, wenn man dann so ans Auto muss, um seine eigenen Getränke zu holen. Das ist dann auch immer blöd für ja, die Gastronomie, für das Hotel. Und aber das sind eben so Erfahrungen, die man halt so macht.
Das ist mir auch schon passiert vor ein paar Jahren zu einer Weihnachtsfeier. Dann hatte mich die Kellnerin einfach so vom Schirm gestrichen. Die kam auch nicht mehr vorbei. Ich hatte ihr jetzt nichts getan, sondern wollte einfach nur was zu trinken haben. Und das ist total blöd, weil du stehst ja da vorne und als DJ ist ja auch schlecht zu sagen, so, ich mache jetzt mal eine Pause und leg Pausenmucke ein, sondern eigentlich bist du ja die ganze Zeit am Durchspielen. Und dann ist es auch relativ schwer und ich bin dann wirklich schnurstracks mal schnell ins Auto geflitzt, habe mir was zu trinken geholt und habe dann, glaube ich, 4 Limo-Flaschen von mir in dieser Zeit da getrunken, weil bis zum Ende der Veranstaltung ward sie nicht mehr gesehen. Also das ist mir auch schon mal passiert. Deswegen hat man immer so ein bisschen was Bleifreies im Auto, um für den Notfall gewappnet zu sein.
Ja, und so ist es natürlich bei den ganz großen Veranstaltungen. Da gibt es kein Essen und Trinken. Und wir durften mal auf der Bühne von Super Illu spielen, zusammen mit Jürgen Karnay, dem Radiomoderator. Oder früher hat er die Sendung Bon gemacht im Fernsehen. Und ja, und da standen wir auf der Bühne zum Krämerbrückenfest in Erfurt und es gab Stargäste. Und das waren Sidney Youngblood, der da rumsprang wie ein Gummimännchen, wie DJ Bobo. Ich wäre da schon längst nach 2 Titeln im Sauerstoffzelt gewesen. Und dann gab es noch die Pointer Sisters. Ja, und die haben natürlich den Vorteil gehabt, sage ich jetzt mal, die hatten ein Vollplayback. Die haben wirklich nur so getan, als ob sie singen und Musik machen. Und wir haben dafür wirklich Live-Musik gemacht. Und letztendlich haben die Leute entschieden, die dann als Laufkundschaft vor der Bühne saßen auf den Bierzeltgarnituren. Ja, und die haben sich das angeschaut, ihre Wurst gegessen, ihr Bier getrunken und sind dann weitergezogen zur nächsten Bühne. Ja, so war das damals. Und 1980, du hast es ja schon gesagt, ABBA war extrem bekannt und erfolgreich. Und dann gab es Truckstop. Das war so dieser erste Country-Boom in Westdeutschland, der da aufkam. Und die Gegenband aus Ostdeutschland, oh, wie hießen die nur? Irgendwas mit Kor.
Oh Gott, ich kenne nur Sing My Sachse Sing.
Nee, 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 nee. Es war eine richtige Country-Band, also aus dem Osten. Hier in Thüringen ist das ja Westend und die gibt es ja immer noch.
Genau.
Und dann gab es noch diesen, ach, der irgendwas mit D-Zug gesungen hat. Naja, so ein paar Country-Bands hatten wir ja auch. Und dann hatten wir natürlich den singenden Cowboy, Dean Reed. Der war ja bekannt aus dem Fernsehen und der Amerikaner, der in DDR
Genau,
geflüchtet
der
ist.
Einzige. Ich glaube, den du meinst, das war der gesungen hat, ich fahre das Taxi 408. Irgendwie.
Irgendwas mit Peter H.H., genau, aber ich weiß es jetzt nicht. Und die anderen hießen die Soundkonvoi.
Das weiß ich nicht. Also ich habe erst so zu Nachwendezeiten Kontakt zur Country-Szene gehabt und da ist mir mal eine Geschichte passiert. Da war, hatte ich mal kennengelernt Larry Schuba und Western Union. Und viele Jahre später erzählte ich von diesem Treffen auch bei einem Country-Musiker und er guckte mich dann etwas grimmiger an, nachdem ich dann eine Weile erzählt habe. Und es stellte sich heraus, er kannte Larry Schuba auch und seine Frau kannte Larry Schuba auch. Und sie hatten zusammen, keine Ahnung, eine Konzertreise, eine Tournee, was auch immer, oder Auftritte. Und am Ende der Konzertreise war dann die Frau gewechselt zu Larry Schuba. Deswegen war die Erinnerung an
Oh
den Mann nicht ganz so nett.
oh. Na gut, das ist natürlich die Frage. Liegt das an Larry Schuba oder an der Frau? Ich weiß es nicht. Ich habe auch mal nachgeguckt.
Peter Channing hieß der, fällt mir gerade ein.
Peter Channing, genau. Ja, und der hatte auch irgendein Lied mit einem D-Zug oder war es IC oder irgendwas. Ich weiß es nicht, genau. Ja, und in der DDR gab es natürlich 1980 auch ein Titel, Ute Freudenberg und die Gruppe Elefant mit dem überragenden Titel Jugendliebe. Und das ist natürlich ein Titel, um den man nicht drum herum kommt. Und wenn wir als Duo auf der Bühne stehen, wir sind zwei Männer, dann halten wir uns mit Frauentiteln ziemlich zurück. Es kommt natürlich immer die Frage, könnt ihr auch Helene Fischer? Nein, können wir nicht. Aber es gibt einen der wenigen Frauentitel, die man singen muss, und das ist die Jugendliebe von Ute Freudenberg. Wird dir ähnlich gehen, oder?
Das stimmt. Also das wird sich immer gewünscht. Es gibt inzwischen auch so eine Disco-Version davon. Und witzigerweise, diesen Titel durfte lange Zeit überhaupt niemand nachsingen, sondern den gab es also nur original. Und dann hat aber der Komponist des Titels, weißt du noch, wer es komponiert hat, den Titel?
Ja, der heißt mit Nachnamen Tasch Lasch.
Lasch, Burkhard Lasch heißt er. Und Burkhard Lasch hat, ich glaube, eine Tochter. Und jetzt darfst du mal raten, wer Jugendliebe vor ein paar Jahren so im German Disco Pop Style nachsingen durfte.
Ich vermute mal die Tochter von Herrn
Richtig,
Lasch.
die heißt Tanja Lasch. Und da gibt es also eine Coverversion von diesem Titel, also 1:1 quasi nur andere Musik. Und sie singt den Titel. Und den spiele ich auch öfters mal, weil der halt noch ein bisschen mehr ins Füßchen geht. Aber selbst von der Jugendliebe gibt es, ich glaube, drei verschiedene Versionen, die ich habe. Alle von Ute Freudenberg, alle zu verschiedenen Zeiten und auch verschieden instrumentiert gespielt. Aber ja, der Titel kommt nach wie vor ganz oft ins Repertoire.
Wir haben mal vor vielen Jahren in Bad Salzungen, gerade rüber vom Gradierwerk, was gerade aufgebaut wird oder abgerissen wird, gibt es ein Einkaufszentrum und das Ding heißt irgendwas mit Goethe und die hatten uns gefragt, 10 Jahre, 15 Jahre Jubiläum, irgendwas, könnt ihr für uns Musik machen? Da haben wir gesagt, klar, kein Problem, aber es gibt einen Stargast. Da haben wir gefragt, wer ist das? Ute Freudenberg. Ja, und da haben wir gesagt, okay, kennen wir, kein Problem, zumindest vom Sehen her. Ja, und da kam dann die Ute, drückte mir eine CD in die Hand und sagte, da ist das Playback drauf von Jugendliebe. Ja, aber du sollst doch jetzt hier 45 Minuten machen. Nee, nee, das reicht, weil die Leute wollen nur Jugendliebe. Das ist eine lange Fassung. Ja, und da sagte so mein Partner, wir können das auch spielen. Also quasi live, ne? Guckte mich dabei an. Und Ute Freudenberg war sowas von begeistert. Oh, live, das ist cool. Dann können wir es ja sogar noch ein bisschen länger spielen. Ja, und das war nur eine der vielen Erinnerungen, die man hat. Und ab und zu, wenn man es hört, kommt es auch wieder hoch. Man denkt wieder dran und sagt, oh, damals. Und wieder, er sprach von Liebe. Und alle singen mit la 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 la. Und das Mikro wird in die Massen reingehalten. Und alle sind happy. Und natürlich das Ganze auch inklusive dem Moment, oh Gott, ich muss mal aufs Klo. Und jetzt habe ich mich verpflichtet, hier live zu spielen. Was mache ich nur? Aber sie ist eine nette und wirklich eine ganz geerdete Frau. Und ja, eine süße kleine Thüringerin, die jetzt, glaube ich, auch wieder in Weimar wohnt oder in Gaberndorf.
Wieder in Weimar, genau.
Und ich glaube, der Burkhard Lasch, der muss auch da in der Nähe wohnen.
Bei nächster Gelegenheit finden wir das raus.
Dann warten wir mal darauf, wer mit uns noch zusammen Musik machen möchte. Wir haben ja auch schon zusammen gemuckt. Und das Projekt heißt 50-50 Music und bedeutet eigentlich Disco-Musik, Live-Musik, Disco-Musik, Live-Musik, immer abwechselnd, also sozusagen Musik rund um die
Genau, weil
Uhr.
das hat, ist uns mal so aufgefallen, dass das eigentlich so ein bisschen nervt. Klar, hast eine Band, die nicht durchspielen kann, ist ja klar, man muss ja mal was trinken und wie du schon gesagt hast, der Weg auf Toilette ist auch mal nötig. Und dann hast du halt wieder Pause und passiert nichts. Und so entstand irgendwann mal die Idee zu sagen, Mensch, die Band hört auf, der DJ fängt an oder umgedreht und dadurch hast du halt immer Action und dann kann man sich ja auch super ergänzen. Der DJ sollte natürlich nicht das Programm der Band spielen, das wäre eher blöd. Aber du hast ja schon gesagt, wenn man ein Duo als Duo unterwegs ist mit zwei Männern, wo Helene Fischer ein bisschen schwierig wird, dann kann natürlich der DJ den Part übernehmen und kann dann die Frauentitel spielen, ja, wie, keine Ahnung, Susi Quattro. Das klingt jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen komisch, wenn ihr das singen würdet.
Wobei Stumbling In von Susi Quattro und Chris Norm, da spielen wir tatsächlich und auch von Cora Amsterdam. Und mit Jugendliebe, das sind die drei Frauentitel, die wir spielen.
Aber Cora hat ja auch eine ziemlich maskuline Stimme.
Naja, so schwer ist das nicht. Susi Quattro ist ja auch so eine leicht verrauchte Stimme und könnte theoretisch auch die kleine Schwester oder ja, die Tochter sein von ihr. Du weißt schon, Unchain my heart.
Von Joe Cocker meinst du, okay.
Genau, Joe Cocker. Da fiel mir doch jetzt glatt der Name nicht ein, aber du hast ihn
Ja, das ist so
erkannt.
eindeutig.
Gut.
Er lebte, er stieg sofort
Ja.
auf aus der Gruft und meldete sich.
Ja, und dann war ja da noch unser erstes 50-50-Konzert und das können wir an der Stelle ja nochmal schnell erzählen. Wir haben uns schön abgewechselt. Live-Musik, Diskothek, Live-Musik, Diskothek. Und dann gab es den Stargast, und das war der Besitzer dieses chinesischen Restaurants, der dann der Meinung war, er muss die Zuschauer, die Gäste und natürlich uns mit vietnamesischer oder chinesischer Karaoke-Musik beglücken. Und natürlich werden wir auch in den nächsten Episoden werden wir erzählen von Sachen, die passiert sind auf den Sälen, was da alles so los war und ein paar Sachen. So haben wir es ja auch auf die Homepage geschrieben, also www.musikerinnerungen.de. Und natürlich muss keiner Angst haben, dass er ertappt wird. Wir werden keine Namen, keine Lokalitäten, keine Ortschaften, keine ganz schlimmen Vorkommnisse hier namentlich preisgeben. Es ist alles gut, aber es hat sich wirklich gelohnt. Es war allerhand los damals. Aber die Prügelorgien, die kommen natürlich mit rein und die werden wir erwähnen, weil es ist legendär. Das Volk prügelt sich auf dem Saal und die Diskotheker oder die Band spielen von Hubert K. Ich sehe den Sternenhimmel.
Ja, dann würde ich sagen, wenn ihr
Genau.
wissen wollt, welche Erlebnisse Onkel Sven bei einer Hochzeit hatte, wie tief die Bandmitglieder dem oder wie nah sich die Bandmitglieder oder eines mit dem Bräutigam.
Nein,
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 Gott,
hör auf.
hör auf. Ja, vielleicht später mal. Also, das war heute der Versuch, über 1980 zu reden, aber ihr merkt schon, so ganz bewandert sind wir nicht. Ist aber auch logisch, dafür waren wir viel zu jung und haben uns für ganz andere Sachen interessiert. Aber Fakt ist, Onkel Gerd, was meinst du? Die 80er Jahre Musik, die war schon cool und echt geil, oder?
Auf alle Fälle. Also bis heute hört man sie, ist überall zu hören, egal ob das nun Stimmungsmusik ist oder ob es Cliff Richard ist, David Bowie, Diana Ross, ELO, Frank Zappa, keine Ahnung. Also alle, die man so die Rang und Namen haben, die erkennst du sofort und sagst, ja, das waren welche aus den 80ern, die da ihre Hochzeit irgendwo hatten. Ja, Onkel Sven, das war wieder, ich glaube, schon länger als eine halbe Stunde. Deswegen sollten wir mal den Abspannknopf drücken, uns verabschieden. Ihr könnt uns auch nochmal besuchen, wenn ihr möchtet, auf Instagram. Da hast du gesagt, da sind wir die Podcast-Onkels. Und ansonsten bleibt gesund, kommt gut durch diese ja negative, beschlagene Zeit mit vielen Bakterien und Viren. Und wenn alles gut geht, versuchen wir in den nächsten 4 Wochen uns wieder mal zusammenzusetzen und in die nächsten Jahre der Musikgeschichte zu schauen.
Ja, und das ist vielleicht einer der Vorteile beim Homeoffice oder dem mobilen Arbeiten zu Hause. Man kann die Mucke hören, die man will. Mir haben auch schon Leute gesagt, Homeoffice fetzt, coole Mucke, immer ein kaltes Getränk am Start. Bei uns ist das natürlich anders, für uns gilt das nicht. Wir eilen von Video zu Videokonferenz und auch darüber werden wir bestimmt mal in einer Episode berichten, was da alles passieren kann.
Genau, alles okay. Klar. In diesem Sinne,
habt euch wohl, passt auf euch auf und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Und tschüss sagen Onkel Gerd und Onkel Sven.